Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
Hi Melanie.
Hi Svenja, schön dich zu sehen. Es ist schon wieder eine Woche vorbei.
Ja, so schnell kann es gehen, schon wieder eine Woche und endlich sehen wir uns wieder, um Podcast gemeinsam aufzunehmen. Ich freue mich schon sehr.
Oh ja, heute wird es bestimmt ein bisschen spannend, wie immer eigentlich, ne?
Ja, ich denke aber, dass es heute nochmal besonders spannend wird, weil bei dieser Folge wirklich jeder Pferdemensch was mitnehmen kann. Also es geht gar nicht darum, auf welchem reiterlichen Stand man ist oder so. Ich glaube, jeder kann für sich nochmal irgendwie so ein, zwei Anreize mit nach Hause nehmen, die er mit seinem Pferd umsetzen kann.
Ja, das hoffe ich doch. Jetzt aber als allererstes mal, wie ging es denn dir und deiner Pferdewoche? Vielleicht kannst du noch mal so zwei, drei Sätze, nur ganz kurz. Wir wollen ja auch ein bisschen Alltagsgeschichten hier hören.
Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen diese Woche. Ich bin gerade eben dabei, mit Stepney jetzt im Tölt so ein bisschen mehr Bewegungsvariabilität zu erarbeiten. Also geradeaus irgendwie kommen wir, aber das ist natürlich nicht das Ende des Ganzen, sondern wir wollen ja jetzt erst anfangen, im Tölt zu arbeiten. Und für uns heißt es jetzt, und das wird noch ein paar Wochen so sein, biegen, 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 biegen. Ne?
Aha, das können wir schon mal in die nächste Themenwoche mit aufnehmen. Das ist auch ein tolles definitiv. Thema. Never ending story. Ja. Aber es hört sich auf jeden Fall professionell an, wie du das beschreibst.
Sehr professionell, ja, würde ich definitiv so unterschreiben, nicht. Nein, aber es ist tatsächlich so jetzt, also es gibt immer eine Zeit im Pferdetraining, da macht man riesige Schritte und es geht schnell voran. Und jetzt sind wir an einem Punkt, da weiß ich, da werden wir wieder in Kleinstarbeit viele Wochen dran verbringen, bevor es da wirklich weitergeht. Das ist jetzt so wirklich die mühsame Arbeit, wo es richtig an den Körper und an die, in Anführungsstrichen, Schwachstellen geht. Da wird dann halt wieder richtig viel zu tun sein.
Ja, das kenne ich. Da wird man auch erstmal nicht viel merken und man denkt, man kommt überhaupt nicht voran. Hm. Und erst wenn du es dann irgendwie Revue passieren lässt und merkst, was du eigentlich geschafft hast, dann merkt man doch, dass man einen guten Fortschritt gemacht hat, hoffentlich.
Genau, das ist tatsächlich so. Wie ist es denn bei dir diese Woche so gewesen?
Oh, bei mir war es auch eher ruhiger. Ich habe nicht ganz so viel geschafft, auch einfach zeitmäßig. Dann wurden die Pferde geimpft, dann war sowieso ein bisschen Pause. Konzert ist ziemlich gut drauf, mit dem übe ich jetzt einfach gerade weiter Töltstrecke und dass sie sich da besser bewegen kann und auch einfach mehr Kraft bekommt. Und Hadastiatna ist gerade nicht so gut drauf. Das haben wir ja letzte Woche auch schon im Podcast besprochen gehabt. Und da sich das nicht gebessert hat, werde ich jetzt einfach da diagnostisch und tierärztlich auch auf die Suche gehen nach irgendwelchen körperlichen Ursachen, weil das einfach für sie nicht mehr normal ist. Die ist so krass angespannt immer. Also wirklich permanent, auch am Putzplatz schon. Die ist immer auf Hab-8-Stellung, immer unter Strom. Und dann ansonsten stand die am Putzplatz und hat gechillt. Auch schon am neuen Stall. Also es ist nicht so, dass das jetzt schon seit November letzten Jahres so geht, sondern es ist jetzt wirklich mehr geworden und schlimmer geworden. Sie ist mir heute sogar an der Hand im Gelände gestiegen, weil sie so gestresst war, weil sie über rote Pflastersteine laufen sollte. Und die fand sie unglaublich gefährlich und da konnte sie kaum drüber laufen. Und im ersten Moment hat sie versucht, dort einfach wegzukommen, indem sie vorne rumgehüpft ist, so wie sie es beim Reiten eben auch manchmal gemacht hat, jetzt im Gelände, dass sie sich da wegdrehen wollte, einfach weil das, glaube ich, der letzte Ausweg für sie war, weil sie sonst nicht weggekommen wäre oder so gestresst war. Und dann habe ich das einfach nochmal, bin ich da ganz langsam ran und habe ihr die Steine gezeigt, bin selber drüber gelaufen und das war dann danach auch okay, aber sie war so krass angespannt und gestresst, dass das für mich und mein Gefühl nicht mehr normal ist, sondern dass da irgendeine andere Ursache dahinter stecken muss.
Und wie gehst du denn in dieser Situation als Pferdebesitzer damit um?
Meinst du jetzt in der genauen Situation heute beim Spazierengehen oder meinst du allgemein, wenn ich das merke?
Beides. Also ich meine in der expliziten Situation genauso wie im Allgemeinen. Das eine führt ja so ein bisschen vielleicht auch zum anderen.
Bei den ersten, sagen wir mal, kleineren Widersetzlichkeiten habe ich natürlich gedacht, das kann ja jetzt nicht sein. Da muss sie halt jetzt mal weiterlaufen und muss jetzt da durch und stelle ich nicht so an. Aber nachdem das nicht so gefruchtet hat und es kein kurzes Mimimi war, sage ich jetzt mal, habe ich gedacht, das kann einfach nicht so weitergehen. Das ist nichts, was ich irgendwie jetzt nur reiterlich lösen kann oder was ich, glaube ich, auch reiterlich nicht ausgelöst habe. Also es kann ja auch einfach ein Fehler von mir gewesen sein, der dann ein Verhalten von ihr provoziert oder irgendwas. Oder wo sich irgendwelche Sachen einschleichen, das gibt es ja auch, die man dann einfach wieder mit einer, auch trainieren muss, um das wieder besser werden zu lassen und rauszubekommen. Aber ich glaube, das ist es eben nicht, weil ich nichts dahingehend geändert hatte oder irgendwelche großen Ereignisse hatte. Das kam einfach. Und ich glaube, dass das eher einen körperlichen Grund hat. Und da werde ich halt jetzt auf die Suche gehen.
Okay, das bedeutet, du hast auch erstmal da, was ganz wichtig ist, die persönliche Ebene relativ rausgenommen. Also da hatten wir auch schon sehr viele Male drüber gesprochen, dass man eben nicht sagt, boah, die will jetzt mir irgendwas Blödes oder so, sondern dass man wirklich mal versucht zu analysieren, okay, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder eine falsche Message gesendet? Und dann auch nachher irgendwie sich zu, ja, anzuschauen, ob es vielleicht dann, wenn es eben da keine Probleme gab, vielleicht irgendwie einen körperlichen Grund hatte.
Ja, ich bin schon ein bisschen länger weg von dem, das Pferd will mich ärgern oder die macht es aus einem Grund, um mir eins auszuwischen oder will halt nicht. Mittlerweile suche ich eher, wo habe ich vielleicht gerade einen Fehler gemacht, dass mein Pferd sich nicht gut fühlt oder sich nicht sicher fühlt oder irgendwas ist, warum das jetzt nicht die Aufgabe nicht erfüllen kann. Aber der körperliche Aspekt kommt halt jetzt auch noch dazu und das möchte ich jetzt erstmal abklären.
Das basiert ja auch alles dann erstmal auf der Beziehung, die du zu deinem Pferd geknüpft hast über die Zeit und halt auch eben darauf, dass du dich auf dein Bauchgefühl verlassen kannst, oder? Dass du weißt, okay, irgendwas passt nicht.
Ja, ich kenne dieses Pferd seit 10 Jahren oder fast 10 Jahren, seit ihrer Geburt. Ich kenne die in- und auswendig. Ich weiß, die macht auch mal irgendeinen Mist oder die ist auch ein Clown. Ja, die macht auch mal Sachen, die hat eigene Ideen und wendet die auch mal rigoroser an. So ist es nicht. Und wir diskutieren auch und das ist auch okay, aber das, wie es jetzt ist, ist einfach nicht mehr sie. Und ich hatte zwischendurch so leichtes Gefühl, dass ich so den Draht zu ihr verloren hatte. Und eigentlich hatte ich nie den Draht zu diesem Pferd verloren. Also du kennst sie ja auch und du weißt, wie ich mit ihr umgehe. Ich hatte immer ein gutes Gefühl mit ihr. Mhm. Und das war die letzten Tage, Wochen nicht mehr so da. Und ich habe erst mal gedacht, ich muss erst mal mein Pferd wieder wahrnehmen. Das war ganz krass. Mhm. Irgendwie ungewohnt für mich mit Hallas Jatna, weil wir immer uns sehr gut verstanden haben und lesen konnten. Und das konnte ich die letzten Tage eben nicht, weil ich ihr Verhalten einfach nicht mehr verstanden habe.
Aber ich finde das super gut, dass du das so differenzieren kannst und dass du das auch so siehst und dem auch Raum lässt. Weil man hätte ja schnell irgendwie zu dem Schluss kommen können, okay, die ist jetzt irgendwie rossig und die macht jetzt blöd und vielleicht muss ich einfach mal mich durchsetzen. Und das hast du ja vorhin schon gesagt, dass du diesen Weg schon lange nicht mehr gehst, sondern eher den Fehler bei dir suchst und versuchst zu verstehen, warum das Pferd eben jetzt gerade das tut, was es tut. Trotzdem finde ich es nochmal wichtig, das einfach zu betonen.
Also jetzt in der Phase habe ich schon auch erst probiert, ah ja, sie hat halt wieder ihre eigene Idee und will halt mal an der Kreuzung nicht lang gehen. Aber oft hatte das zum Beispiel Gründe, dass da irgendwo Wildschweine waren oder sonst irgendwas war, was ihr da nicht gepasst hat. Und dann hat sie schon stärker, sagen wir mal, meine Führungsrolle in Frage gestellt. Aber das konnte ich immer klären und das war dann relativ schnell auch wieder geklärt. Und eben dieses Mal nicht. Und es war immer wieder an verschiedenen Stellen, dass sie sich da so, sagen wir mal, dem Reiter, den Reiterhilfen auch widersetzt hat. Und das war einfach super ungewöhnlich. Da habe ich zuerst das auf die Rosse geschoben oder auf den Stallwechsel und gedacht, ja, das wird schon. Und dann wurde es halt irgendwie nicht.
Nicht. Aber hast du denn zum Beispiel auch ein anderes Verhalten in ihrem sozialen Umfeld gesehen? Also irgendwie in ihrem Paddock oder weiß nicht, wie sie mit anderen Pferden zum Beispiel interagiert?
Sie klebt sehr an den anderen Pferden. Also die liebt die schon. Die braucht, glaube ich, auch einfach die Sicherheit der Gruppe. Da fühlt sie sich schon sicher. Und sie wiehert immer, wenn ein anderes Pferd aus der Herde weg ist oder wenn es wiederkommt. Sie brummelt die an und ist schon, sie ist sehr sozial trotzdem noch. Sie krault sich auch mit anderen. Sie liegt auch. Also das macht sie schon alles. Aber sie ist immer sehr, sehr angespannt, wenn sie weg muss oder wenn ein anderes Pferd von der Herde weggeht. Und dann guckt sie immer. Also das scheint sie irgendwie zu stressen oder diese Faktoren oder irgendwas verstärkt diesen Stressfaktor.
Ist auf jeden Fall spannend und ich bin da echt gespannt, ob sich dein Bauchgefühl bestätigt oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht unbedingt, dass irgendwas dabei rumkommt, weißt du, ich wünsche natürlich nicht, dass sie irgendwas hat. Auf der anderen Seite, wenn man was hat, was man einfach behandeln kann, ist es oft leichter zu lösen als so ein diffuses Gefühl von irgendwas stimmt nicht.
Ja, ich würde jetzt lieber ein Magengeschwür finden, das ich dann behandeln kann, anstatt dass ich das Verhalten weiterhin so habe und mich damit auseinandersetzen muss, so stark, weißt du, und dass es keine rationale Erklärung für diese Verhaltensänderung gibt. Und das ist ja eigentlich nicht normal. Normal gibt es ja schon Erklärungen für solche Verhaltensänderungen. Ich meine, die ist auch teilweise stark rostig. Es können auch irgendwelche Sachen, irgendwelche Zysten oder sonst irgendwas sein. Das gibt ja zig verschiedene Möglichkeiten. Und wir gehen jetzt einfach auf die Suche mit der Tierärztin zusammen und schauen, was wir machen können.
Ja, es ist definitiv das Sinnvollste und Beste, was man machen kann. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mir dann überlegt, was hätten wir wohl vor 10 Jahren gemacht? Und wie hat sich vielleicht unsere Haltung zum Pferd dann doch irgendwie geändert?
Oh, ich kann dir sagen, das ist länger als 10 Jahre her, aber meine ganz alte Reitbeteiligung, ein paar Leute kennen die jetzt den Podcast hören, die kennen dieses Pferd noch. Die lebt sogar noch, die ist jetzt 30 und stolze Rentnerin. Und die war früher ganz schön zickig, mal so gesagt. Die hat nämlich auch versucht, an diversen Kreuzungen ist die nur noch rückwärts gelaufen und nicht mehr weitergegangen und hat größtes Theater veranstaltet, also auch eine sehr starke Stute gewesen. Und zu dem Zeitpunkt damals, da wussten wir das nicht besser. Also da haben wir schon versucht, das anders zu lösen mit, jetzt gib dem Pferd mal die Sporen nach dem Motto oder die Gerte, damit der Gaul jetzt mal läuft und aufhört, da Theater zu machen. Ich hatte schon zwar das Gefühl, dass das irgendwie keine tolle Lösung ist, aber ich habe auch eher dem Gedanken verfolgt oder vertraut, jetzt setz dich durch, du musst es so klären. Das Pferd hat dort kein Theater zu machen. Natürlich hat es dort kein Theater zu machen, sagen wir es mal so. Man möchte natürlich kein Theater im Gelände haben, weil es auch gefährlich ist und keinen Spaß macht. Aber es gibt auch andere Lösungswege. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
Das alles hängt ja irgendwo damit zusammen. Also zumindest habe ich das mal so früher gelernt, in, keine Ahnung, dem ersten Reitstall, in dem ich reiten gelernt habe. So von wegen, ja, du bist der Boss. So von wegen, ich Chef, du nix. Das Pferd hat einfach blind dem zu gehorchen, was der Mensch vom Pferd will.
Genau, der Mensch ist einfach hier das Alpha-Tier und das Leittier.
Genau, ja, ja. Und weißt du, woher dieses Gedankengut kommt?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Woher das Gedankengut kommt, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, das Gedankengut ist ja nicht nur im Pferdetraining verbreitet oder verbreitet gewesen. Das ist ja wirklich auch komplett überall verbreitet gewesen, in allem Möglichen. Nimm die Arbeitswelt. Früher waren Führungskräfte keine Führungspersönlichkeiten, sondern halt derjenige, der gesagt hat, was gemacht wird. Und jeder, der Widerspruch geleistet hat, wurde niedergemacht, fertig.
Und das Ganze ist einfach, sorry, wenn ich das so sage, aber vor allen Dingen jetzt auf die Pferde bezogen, ist einfach Bullshit.
Auch auf die Arbeitswelt, Svenja.
Ja, aber primär, weil wir jetzt hier im Pferdepodcast sind, möchte ich jetzt nicht zu weit über die Arbeitswelt abschweifen. Ich finde es einfach total krass, wie das tatsächlich manchmal in den Köpfen der Leute, es muss ja nicht fest verankert sein, niemand will willentlich sein Pferd wehtun, aber ich sehe es immer noch, dass ein Pferd einfach mal eine kassiert. Weil es einfach nicht stillsteht oder sonst irgendwas und einfach mal eins übergezogen bekommt oder weil es irgendwie daran nicht vorbeilaufen will, direkt mal einer auf den Arsch bekommt und sowas. Und das kommt ja auch irgendwo daher, dass wir vermeintlich glauben, dass was wir tun, ist das, wonach dem das Pferd Folge zu leisten hat.
Ja, ganz genau. Ich meine, also wie siehst du das denn, wenn es Sicherheitsaspekte betrifft?
Also es ist für mich immer natürlich ein bisschen die Frage, man muss da schon ein bisschen differenzieren, wenn es gefährlich wird für den Menschen, aber da beziehe ich mich eigentlich auf fast alles, wo der Mensch nicht oben drauf sitzt, sondern vom Boden aus und so weiter, da finde ich es schon gerechtfertigt, wenn ein Pferd jetzt, sagen wir mal, im vollen Karacho auf dich zurennt, dass du mit der Peitsche dann auch mal dich quasi verteidigst, wenn du merkst, okay, das rennt sonst über mich drüber oder greift mich an oder tritt nach mir. Aber diese Fälle sind ungefähr 0, irgendwas Prozent. Und wenn du dem Pferd einfach den gewissen Rahmen gibst und den Platz, den es braucht, vielleicht in dem Moment, und du es nicht in die Enge treibst, dann muss es auch niemals gegen dich aggressiv werden.
Ja, oder es hat das halt schon so gelernt durch diverse Vorgeschichten oder schmerzhafte Erfahrungen, die sich so eingebrannt haben. Also das traumatisierte Pferde ist da ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Absolut, aber ich meine, in den meisten Fällen haben wir ja Pferde, die sich eigentlich in solchen Situationen ordentlich handeln lassen.
Ja, richtig, richtig. Aber diese Rangordnungstheorien und das Ganze, der Mensch muss sich oben dran stellen, gibt es ja auch in anderen Bereichen, auch im Hundetraining. Und ich glaube, da hat sich das natürlich auch aus Pferdetraining übertragen. Und dadurch, dass das Pferd früher eine gewisse Aufgabe hatte, die es erfüllen musste, sei es im Krieg oder eben auf dem Feld oder wo auch immer. Und da musste das Pferd einfach funktionieren. Also da gab es, glaube ich, keine andere Wahl.
Ich glaube, dass diese Theorie auf zwei ganz großen Missverständnissen aufbaut. Das erste Missverständnis ist das, ich habe immer recht und das Pferd muss blind dem vertrauen oder blind dem folgen, was ich tue. Und der zweite Punkt ist, Dominanz hat was mit Aggressivität zu tun. Das ist nämlich nicht der Fall. Du kannst ein super gutes Leittier oder eine Führungsperson sein, ohne dass du ein aggressives Verhalten zeigen musst. Ich glaube, das sind so diese beiden Missverständnisse, die wir vielleicht auch so ein bisschen aus dem Weg räumen müssen.
Ja, oder ohne, dass du andere niedermachen musst oder niedriger machen musst oder irgendwie denen wehtun musst oder unterdrücken musst.
Das hat natürlich auch viel noch mit dem zu tun, wie viel eigene Meinung kann das andere Individuum noch mitbringen. Also klar, will mein Pferd lieber fressen, als jetzt ins Gelände ausreiten gehen.
Ja, wer will das nicht? Also wenn ich Pferd wäre, würde ich das auch eher wollen.
Ja, du würdest sicher für die Pommes gehen und nicht für den Sport. Das ist mir schon klar.
Auf jeden Fall.
Aber auf der anderen Seite ist es eben so ein bisschen die Balance zu finden, ein Leader zu sein. Also zu sagen, okay, ich bin konsequent, ich bin ruhig, ich bin klar in dem, was ich gerne möchte und ich bin aber auch fair.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, die Fairness mit reinzubringen. Jetzt kommen da aber die Stimmen, ich höre sie schon in meinem Kopf, naja, in der Pferdeherde gibt es ja auch einen Boss und der sagt, wo es lang geht und der schickt die anderen in der Gegend rum. Mhm. Ist es so?
Hast du mal ganz genau beobachtet, also da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, dass die ranghohen Pferde zwar frequenter eine, in Anführungsstrichen, Aggression äußern, also Ohren anlegen und mal böse schauen, aber die Menge an Aggressivität, die beschränkt sich oft nur auf einen Blick oder auf ein Ohren zurücklegen. Also die Ranghohen sind nie die, die prügeln wie verrückt.
Würdest du das schon als Aggressivität bezeichnen?
Das ist eben jetzt die Frage, das wurde eben jetzt dann so in der Studie, wurde das halt als Aggressivität eingeordnet. Es ist natürlich eine Form von Druck, die auf das andere Pferd ausgeübt wird. Und das ist halt so ein bisschen eine Definitionsfrage. Aber da sieht man ganz deutlich, dass die Leittiere drücken sich aus, aber tun das auf eine, sagen wir mal, sehr minimale Art und Weise. Die sind nicht super aggressiv, die prügeln nicht sofort drauf, sondern die sind in dem, was sie tun, sehr fair.
Aber gibt es mittlerweile nicht auch schon Beweise, sagen wir mal, aus den Studien, dass es eben nicht nur eine einzige Führungsperson in der Pferdeherde gibt?
Auch das ist korrekt. Also wovon du ausgehst, ist so ein bisschen diese lineare Rangordnung. Also das heißt, Pferd A ist Chef, dann kommt Pferd B und dann Pferd C. Aber es gibt zum Beispiel da auch Studien, die zeigen, dass es so eine Art Dreiecksbeziehung gibt. Also Pferd A dominiert über Pferd B dominiert über Pferd C, aber Pferd C dominiert vielleicht wieder über Pferd A. Je nachdem, wie die Konstellation ist, kann sich das dann auch ändern. Also wenn du das ranghohe Pferd A nimmst und C noch mit dabei hast und B rausnimmst, kann es sein, dass C über A dominiert. Aber sobald B wieder dazu kommt, sich wieder so ein Kreis schließt. Also das zeigt einfach, dass das Sozialverhalten von Pferden und diese Rangordnung wahnsinnig komplex und dynamisch ist.
Ich glaube, das ist nochmal super wichtig zu verstehen, dass es eben nicht den einen Chef gibt oder die eine Leitstute, die alles ansagt, sondern dass es immer diese Rollen auch wechseln können, je nach Situation und je nach Pferdekonstellation.
Genau, dass du, die organisieren sich auch mal um. Also tatsächlich hat man zum Beispiel gezeigt, dass junge Tiere sind weniger aggressiv in ihrem Verhalten. Die ordnen sich eher unter, was ja auch ja irgendwie Sinn ergibt, wenn man sich die jungen Pferde anschaut. Die spielen viel miteinander, die interagieren viel, die testen viel aus, aber die sind ja in dem, was sie tun, eher weniger aggressiv. Die Älteren können da schon mal schneller, ein bisschen deutlicher werden in ihrem Tonfall sozusagen.
Macht ja, wenn du es von der biologischen Seite her betrachtest, auch total Sinn, weil die Jungen natürlich eher noch unerfahren sind, ungeschützt sind in der Wildnis, gerade wenn es irgendwie um, ich meine, Pferde sind Beutetiere, die müssen immer aufpassen, dass sie auch auf die Flucht gehen. Und dann sind die Jungen natürlich auch abhängig von den Älteren, die da Erfahrung haben und wissen, wie es geht.
Eben, es ergibt total Sinn. Und natürlich kann sich auch, wenn sich der körperliche Zustand eines der Herdenmitglieder verändert, im Positiven sowie im Negativen, kann sich das zum Beispiel auch auf die Konstellation innerhalb der Herde auswirken. Sodass du zum Beispiel ein Pferd, das fit und dementsprechend etwas, sagen wir jetzt mal, Rang höher war, dass das eben unter Umständen durch eine Krankheit oder irgendein körperliches Unwohlsein sich eher separiert oder eher sehr passiv wird in seinem sozialen Verhalten. Und genauso kann es sein, dass ein Pferd, was eben vielleicht ein bisschen schwächer war und an Stärke gewinnt und was ich an Kraft, dass das dann eben eventuell auch ein bisschen präsenter in der Herde auftritt.
Und was kann ich mir jetzt daraus ableiten fürs Pferdetraining? Das heißt, mein Pferd braucht eigentlich gar niemanden, der irgendwie im konsequent vorne her die Richtung ansagt?
Würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Als allererstes würde ich für mich jetzt erstmal feststellen, dass es innerhalb einer Herde auch viele verschiedene Individuen mit verschiedenen Bedürfnissen gibt. Also ich weiß nicht, guck dir einen Stepney an, guck dir einen Hamir an, guck dir eine Halastiatna an, guck dir einen Konsert an. Das sind alles super individuelle, unterschiedliche Typen und alle diese Typen sind immer noch Fluchttiere und mögen natürlich gerne die Sicherheit vermittelt bekommen, dass jemand anders nach den Gefahren schaut und sie sich entspannen können. Aber auf der anderen Seite musst du die trotzdem komplett unterschiedlich handeln. So einen Hamir zum Beispiel, der möchte eine ganz, ganz klare Struktur und eine super klare Führung. Und der mag das, wenn man dem ganz, ganz genau wirklich vorgibt, okay, hierhin, dahin, dann fühlt er sich wohl und sicher und lässt los. Wenn du ihn wirklich wie auch mit deinem Sitz umschließt, wenn du den wirklich einrahmst, damit meine ich jetzt nicht, ihn irgendwie runterzuknebeln oder so, sondern einfach, wenn du dem sehr viel Rahmen vorgibst und auch Regelungen vorgibst und wirklich auch kleinste Bewegungen ihm am besten sagst, dann kann er sich super gut entspannen. Ein Stepney zum Beispiel, der möchte eher ein bisschen freier gehandhabt werden. Der genießt es, wenn er immer noch mal so ein bisschen selber sich auch in dem, wie er so ist, bewegen kann. Und der ist da sehr viel souveräner. Aber der ist ja auch viel weniger schreckhaft zum Beispiel.
Ja, das passt schon zusammen, ne?
Ja.
Ganz spannend.
Also das zeigt die Individualität. Aber natürlich, eben das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung an dem Ganzen, da zu sehen, okay, was ist jetzt faires und konsequentes Führen, was jedes Individuum in einem gewissen Maß, glaube ich, brauche oder dass eine Klarheit und eine Struktur tut jedem gut. Und wo habe ich jetzt ein irrationales Dominanzverhalten, was ich an den Tag lege?
Das äußert sich dann teilweise auch in unseren Methoden, die wir im Training anwenden.
Absolut. Wie siehst du das denn? Was würdest du jetzt sagen, sind klare Methoden, die vielleicht dann doch ein bisschen veraltet sind? Oder welche Methoden findest du besonders gut im Moment anzuwenden?
Also veraltet finde ich auf jeden Fall dieses, ich muss der Boss sein und ich muss mich durchsetzen und dem Pferd zeigen, wo es lang geht. Also diese typische Rangordnung, ich bin oben, Pferd ist Zweite. Weil das ist ja eigentlich auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja trotzdem eine Partnerschaft, eine gute Beziehung zu unseren Pferden, weil wir lieben unsere Pferde. Und keiner würde sagen, ich dominiere mein Pferd. Ich glaube aber, dass diese Rangordnungstheorie noch so stark in uns verankert ist, weil wir das so eingeprügelt bekommen haben, vielleicht nicht eingeprügelt, aber eingebläut bekommen haben, uns unser Training und unseren Umgang mit dem Pferd genau danach auszurichten, dass wir Recht haben, wie du es am Anfang gesagt hast. Und zwar haben wir immer Recht, egal was das Pferd sagt. Und das ist, glaube ich, noch so, so tief drin bei so vielen und es äußert sich in so vielen Kleinigkeiten, die wir gar nicht mehr immer bewusst wahrnehmen als solche.
Du kannst da noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass unser Dominanzverhalten, was vermeintlich dem Pferd Sicherheit geben soll, aber was in Unfairness mündet, kann auch das Vertrauensverhältnis zerstören. Und Vertrauen ist einfach die Basis, die wir für ein Fluchttier brauchen. Also ich meine, wenn ein Fluchttier uns nicht vertraut, dann können wir es auch nicht souverän durch eine Situation führen. Das funktioniert nicht ohne Vertrauen.
Total, weil wenn wir so eine, sagen wir mal, richtig dominante Körpersprache haben oder so sehr dominant auftreten, dann kann das die Pferde ja auch eher stressen und verunsichern. Weil das ist ja für die eher schon so Fight-Modus. Also wir sind ja schon wirklich im Kampfmodus und die Pferde sind so feinfühlig, die können das auch interpretieren, als wollten wir irgendwie gegen sie gehen oder sie verstehen auch nicht, warum wir jetzt im Kampfmodus sind. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Gefahren, die die Pferde eben noch nicht gesehen haben, aber das, weswegen wir im Kampfmodus sind. Das kann ja auch sein. Und so sensible Pferde sind davon viel schneller gestresst.
Da geht es dann eben auch darum, dass sich ein Pferd schnell bedroht fühlt und in die Ecke gedrängt. Ich glaube, dass man das so ein bisschen als bestes Beispiel sehen kann. Ich habe mal, früher gab es mal so ein paar Stories, wie Menschen von den Pferden in der Box angegriffen wurden.
Oh ja.
Ganz, ja, üble Geschichten, wo es auch wirklich nicht gut für die Menschen ausgegangen ist, die teilweise wirklich im Krankenhaus gelandet sind, weil sie halt nur noch wirklich Matsche waren. Und das ist aber auch so ein ganz klarer Fall von, das Pferd hatte so wenig Platz und keine Ausweichmöglichkeit und war so gestresst von den Menschen. Und es muss nicht explizit dieser Mensch gewesen sein, sondern das ist auch was, was sie über viele Male gelernt haben. Der Mensch kommt, der Mensch fügt mir Schmerzen zu, der Mensch stresst mich, der Mensch überfordert mich, was auch immer. Dass sie sich in dieser Situation keinen anderen Ausweg mehr gefunden haben, als anzugreifen zum Beispiel. Und du musst dir mal überlegen, wenn ein Fluchttier nicht flüchtet und nicht erstarrt, sondern anfängt anzugreifen, ist es für ein Fluchttier wirklich die allerletzte Möglichkeit. Das ist die letzte Option, die ein Fluchttier wählen würde.
Ja, und das ist schon krass. Und der Mensch interpretiert das dann eben, ja, dieses Pferd ist aggressiv oder dieses Pferd ist dominant und zeigt dominantes Verhalten. Aber das zeigt ja schon, dass wir von Anfang an gelernt haben, ein Verhalten von einem Pferd, was irgendwie eher Unsicherheit ist oder Angst oder Stress, dass wir das interpretieren als Aggression und als Dominanz.
Naja, es ist ja schon Aggression, das ist ja korrekt, aber Aggression aus Verzweiflung. Und das ist eben genau das, was wir checken müssen, weil ein Pferd ist nicht per se einfach aggressiv gegen den Menschen. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ich habe noch nie ein Pferd getroffen, noch nie, das einfach so aggressiv dem Menschen gegenüber war, ohne dass es nicht vorher gesagt hat, hey, ich fühle mich hier unwohl, ich brauche meinen Platz, das ist mir too much, ich bin überfordert oder sonst irgendwas.
Ja, aber jetzt nimm auch mal beißen zum Beispiel.
Ja.
Oder schnappen oder treten. Also unsere Islam-Pferde sind ja so, die treten ja fast nie. Also wenn die mal treten, dann muss schon viel sein. Aber gerade die größeren Pferderassen treten ja öfters vielleicht mal schneller. Die haben nicht so ein gutes, starkes Nervenkostüm. Gut oder schlecht, ist jetzt die Frage, ne? Aber auch das kann natürlich auch einfach ein Schmerz sein oder eine Frustration oder aus Angst kommen. Natürlich ist es dann aggressives Verhalten, aber es kommt eben nicht daraus, dass das Pferd uns zeigen will, wie dominant es ist oder unsere Führung in Frage stellt oder uns dominieren möchte, sondern es zeigt uns einfach nur, hey, ich ertrage gerade den Schmerz oder den Stress oder die Angst nicht mehr.
Ich denke, genau das ist der Punkt, dass man eben immer erstmal verstehen muss, okay, welche Bedürfnisse hat mein Pferd und wie kann ich denen gerecht werden? Und das ist erstmal nicht damit zu sagen, okay, und jetzt drücke ich das mit Gewalt durch. Also natürlich gibt es Situationen. Ich habe auch den Steppen ja schon mal in den Hänger reingeschoben, weil er nicht wollte. Er hatte offensichtlich Angst und ich habe gesagt, okay, wenn wir jetzt hier weiter rummachen, dann eskaliert das irgendwann. Sondern dann ging es zack, Hände hinter den Hintern, zack, rein, Türe zu, fertig, losfahren, damit er gar keine Zeit hat, um über die Situation überhaupt nachzudenken, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich nie da weggekommen. War aber auch eine schwierige Situation, die ich hätte nicht besser machen können in dem Moment, weil es war einfach viel Trubel außenrum. Alle waren gestresst, wir mussten nach Hause und so weiter und so weiter. Man muss dazu sagen, es war nach seiner fast dreimonatigen Pause, er wurde auch nicht gehandelt in der Zeit, sondern hatte einfach Leben auf der Weide. Er kannte auch vorher schon verladen werden und so. Also es waren einfach ein paar Faktoren, die nicht gepasst haben. Und da kommt es dann schon mal zur Anwendung. Aber im alltäglichen Umgang mit dem Pferd, in jedem Training, das wir tun, müssen wir immer, immer, immer die Bedürfnisse und den Platz, den unser Pferd braucht, respektieren. Weil ansonsten kommt uns das irgendwann in irgendeiner Form negativ wieder zurück.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel angefangen. Ganz praktisches Beispiel. Wenn Konzept unsicher ist bei der Bodenarbeit oder nicht genau weiß, was ich will, oder wir sind spazieren zum Beispiel und er ist ja eh schnell unsicher im Gelände, dann dreht er immer wieder den Kopf zu mir und schnappt nach meiner Hand. Mhm. Und ich habe erst gedacht, der will einfach Leckerli und nervt mich halt. Aber ich habe eben beobachtet, in welchen Situationen das gehäuft auftritt. Und dieses Schnappen oder dieses Orale, immer versuchen, irgendwas zu machen, das tritt eben häufiger in Situationen auf, in denen er unsicher ist oder er sich gestresst fühlt. Und das ist, glaube ich, sein Ventil, damit umzugehen und mir das irgendwie mitzuteilen, weil ich die noch feineren Signale wahrscheinlich nicht gesehen habe oder nicht sehe.
Genau, das sind so typische Übersprungshandlungen, die aus Stress raus entstehen. Das hat Hamir eine Zeit lang auch gemacht. Ich glaube, bei ja, Wallachen ist es, oder es ist tendenziell eher so ein Hengstverhalten, dieses oral fokussierte, dieses Schnappen. Und hatte er auch ganz extrem aus Unsicherheit. Hat er auch manchmal noch, dass es nochmal durchkommt tatsächlich. Nicht, dass er wirklich schnappt, sondern dass es eher wie so in die Luft mal schnappen oder mal so rapp machen, aber ohne, dass er jetzt gezielt versucht, aggressiv zu sein, sondern das ist wirklich wie so eine Art Spannungsabbau. Und das ist eben eine Übersprungshandlung aus der Stresssituation heraus.
Ja, wenn du aber jetzt anfängst, das unterbinden zu wollen, weil du denkst, das Pferd geht gegen dich oder...
Kann ich dir genau sagen, wie ich das probiert habe? Ich habe nämlich mit Boxen versucht und habe dann mal draufgehauen, weil es mich so gestört hat. Guess what? Es hat überhaupt gar nichts gebracht. Es wurde nämlich immer nur beschissener. Und ich stand dann da und dachte mir so, das kann ja nicht wahr sein, dass der Scheißgaul, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sag, aber dass er mich die ganze Zeit beißen will, das geht ja wohl nicht. Bis ich irgendwann angefangen habe, ganz in Ruhe ihn an der Ganasche einfach wegzudrücken. Und das war die Lösung. Klingt dumm, ist super simpel. Einfach in Ruhe ausatmen, Kopf wegschieben an der Ganasche, einfach sagen, hey, nicht in meinen Bereich. Kümmere dich woanders. Und dann hat das innerhalb von ein paar Tagen aufgehört. Aber ganz in Ruhe, ganz easy, ohne aggressives Verhalten, ohne wütend zu werden. Einfach sagen, okay, hey, du bist gerade gestresst, okay, mach, was du willst, aber nicht in meinen Bereich rein. Alles ist gut, wir gehen jetzt weiter. Und dann war das relativ schnell erledigt.
Und das bedeutet Grenzen aufzeigen.
Genau.
Und Grenzen aufzeigen bedeutet nicht, ich schreie dich an.
Funktioniert ja auch nicht bei anderen Menschen zum Beispiel. Also ich frage mich auch immer, wieso wir selber so, also wie können wir eigentlich so wenig empathisch sein, um nicht einfach mal kurz drüber nachzudenken, okay, was bräuchte ich denn in der Situation, um dann irgendwie zu ergründen, okay, fände ich es jetzt angenehmer, wenn ich Angst habe, dass mir jemand voll eine reinhaut, oder fände ich es vielleicht cool, wenn jemand mich an die Hand nimmt und sagt, komm, wir marschieren hier jetzt durch, alles wird gut und nachher wird es wieder entspannt.
Naja, schau dir doch mal Kindererziehung an und die Konzepte in der Kindererziehung.
Also reinhauen ist schon lange nicht mehr die Lösung.
Ja, aber da triffst du auch immer noch auf dominantes Verhalten von Eltern, die ihre Kinder dominieren im Prinzip und die Bedürfnisse der Kinder ignorieren. Das ist halt immer noch in unserer Gesellschaft verankert und da müssen wir einfach umdenken. Und das ist eben nicht nur in dem Training mit Tieren, sondern auch im Umgang mit Kollegen, mit Menschen, mit Kindern.
Aber das ist eben genau das und das will mir manchmal noch nicht ins Hirn rein. Und ich, wenn ich so die letzten Jahre meines Pferdetrainings Revue passieren lasse, und das kann man immer so schön anhand von Hamö, ich weiß, ich rede heute schon wieder viel zu viel über Hamö, aber er ist einfach einer der Pferde, die uns schon am längst begleiten und die uns, glaube ich, vor die größten Herausforderungen im Training gestellt hat. Und seit ich ihm gegenüber wirklich ohne mein aggressives Verhalten gegenübertrete, ist er so viel einfacher zu handeln geworden, weil er einfach weiß, okay, es gibt Grenzen, die darf man auch nicht überschreiten und da kann ich dann auch mal laut werden oder mal sagen, hey oder so, aber ich bin ihm nie physisch aggressiv gegenüber und sobald er nur weicht und mir meinen Platz lässt, bin ich auch sofort wieder ruhig zum Beispiel.
Ist das jetzt schon positive Verstärkung?
Positive Verstärkung wäre, wenn du einen Reiz mit zum Beispiel einer Zugabe von was Gutem verstärkst, also wenn du ein Leckerchen füttern würdest, oder?
Ja, zum Beispiel.
Aber ich meine, eigentlich ist das alles negative Verstärkung, was total negativ sich anhört, aber am Ende geht es einfach nur, du setzt Druck und weicht das Tier zum Beispiel, geht der Druck weg. Also du nimmst was Negatives weg und das ist die Belohnung.
Ist das jetzt aber schon ein Prinzip der Dominanz?
Naja, ich denke, jede Form von Druck kann auch dominantes Verhalten sein, aber es ist immer die Frage der Menge der Aggression.
Mhm. Und des Timings.
Ja, voll. Es ist eben die Frage, was definierst du als dominant, ne?
Aber wir nutzen ja genau diese Methode im Training, indem wir Druck machen, mit dem Schenkel zum Beispiel, und den wegnehmen, wenn das Pferd positiv reagiert. Das ist ja auch schon eine Form von Druck und Dominanz. Aber es gibt eben Grenzen. Früher hätten wir vielleicht den Druck so lange erhöht, bis jetzt endlich der Gaul mal vorwärts läuft. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und jetzt würden wir das vielleicht anders machen. Jetzt gibt man vielleicht Druck und versucht, das kleinschrittiger aufzubauen zum Beispiel. Weil wir versuchen das ja jetzt aufs Pferdetraining auch irgendwie anzuwenden. Und ich möchte ja nicht den Druck ständig erhöhen müssen, bis mein Pferd aus Schmerz oder Angst die Reaktion bringt, die ich gerne möchte.
Aber da meinst du nicht auch, dass sich deine Wahrnehmung, also zumindest kann ich da nur für mich sprechen, meine Wahrnehmung hat sich da auch einfach so viel verbessert, dass ich viel früher schon aufhören kann, weil mein Pferd mir eigentlich schon die richtige Antwort gegeben hat. Nur weil es jetzt dich 300 Meter zur Seite springt, nur weil ich mit dem Finger auf die Schulter zeige, heißt es ja nicht, dass es das Kommando nicht verstanden hat oder das nicht umsetzen will, sondern vielleicht kann es in dem Moment halt einfach nur einen kleinen Ausfallschritt nach außen machen, weil mehr geht halt gerade einfach körperlich nicht. Und natürlich könnte ich mehr herausfordern, indem ich mit der Peitsche auf die Schulter eindresche, aber mit welchem Effekt?
Genau, weil das Pferd lernt nämlich in der Situation, wo es Stress und Schmerzen hat, nichts mehr.
Ja.
Da sind wir wieder da. Man muss eben versuchen, sein Training so kleinschrittig auch aufzubauen, dass man auch positiv belohnen kann und dass das Pferd was lernen kann aus dieser Situation.
Okay, was nehmen wir heute mit aus dem Ganzen? Man muss nicht zwangsläufig wahnsinnig aggressiv oder laut oder wild dem Pferd gegenüber auftreten, um eine gute Führungsposition zu haben, sozusagen, gegenüber seinem Pferd, sondern eigentlich ist das Ganze sehr basierend auf Empathie, Fairness und einer klaren Linie, auch für sich selber oder vor allen Dingen für sich selber.
Und Vertrauen. Und ich würde mal sagen, die Alpha-Rolle ist tot.
Die Alpha-Rolle ist tot. Das finde ich sehr schön. Bevor wir diese Folge schließen, würde ich mich gerne noch bei Veronika für die Inspiration bedanken.
Das stimmt.
Die hat, glaube ich, den letzten Dominostein umgeschmissen, um das ganze Thema mal aufzugreifen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das richtig wichtig finde, dass man sich das bewusst macht.
Ja.
Vor allen Dingen macht es ja auch deinen Alltag mit dem Pferd so viel schöner und einfacher, wenn du nicht die ganze Zeit das Gefühl hast, du musst ein aggressives Verhalten anwenden, oder?
Wahnsinnig, es macht ja überhaupt keinen Spaß mehr. Eine Sache noch, Svenja, ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge eine KI befragt, was ich denn tun kann, um positiver mit meinem Pferd umgehen zu können im Training, weil ich einfach mal wissen wollte, was da kommt. Und ich lese dir jetzt kurz die Stichworte vor, weil ich finde, das ist eine wirklich schöne Liste. Erstens, beobachte dein Pferd. Nimm dir Zeit, um zu beobachten. Und achte auf Haltung, Bewegungen, Gesichtsausdrücke. Je aufmerksamer du bist, desto besser wirst du Signale erkennen. Logisch.
Mhm.
Zweitens, lerne die Grundlagen von Pferdeverhalten. Also informier dich über die Zeichen der Pferdesprache. Alles, was da dazugehört. Drittens, bilde dich weiter. Bücher, Videos, Kurse und so weiter.
Podcasts.
Dann praktische Erfahrung. Das heißt, übe, verbringe Zeit mit den Pferden und versuch sie zu lesen. Fünftens, achte auf den Kontext, weil die Körpersprache der Pferde können je nach Situation variieren.
Mhm.
Und der letzte, vertraue deinem Bauchgefühl. Das fand ich auch sehr schön.
Und da kommen wir wieder zum Anfang der Folge zurück. Das ist genau das, was du nämlich gemacht hast. Du hast deinem Bauchgefühl vertraut. Was rauskommt, wissen wir noch nicht. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es nichts Wildes ist und wir in einem halben Jahr darüber lachen können. Aber das ist eben genau der Punkt, dass man da auch, wenn man eine gute Beziehung zu seinem Pferd hat und dem vertraut, dass man dann eben auch sinnvolle Entscheidungen auch für die Gesundheit treffen kann.
So sieht's aus. Ich werde dir auf jeden Fall weiter berichten, was rauskommt.
Bin sehr gespannt und ich drücke euch ganz arg die Daumen.
Danke.
Mach's gut.